Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Also ich werde diesen Tag niemals in meinem Leben vergessen, das ist auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, weil der Attentäter hat versucht, uns alle umzubringen, sondern auch, weil zwei Menschen umgebracht wurden.
Jemand kommt einfach, schießt auf uns und zwei Menschen sind gestorben. Viele sind dadurch psychisch kaputt gegangen.
Max Priworotski und Ismet Tekin, zwei Bürger aus Halle an der Saale, die am 9. Oktober 2019 mit dem Leben davonkamen, als Stefan B. erst versuchte, in die Synagoge der jüdischen Gemeinde, deren Vorsitzender Priworotski ist, einzudringen, an der Tür scheiterte, auf der Straße eine Frau erschoss und anschließend im Dönerladen von Tekin einen Gast erschoss. All das streamte der Täter live ins Internet. Seit heute muss er sich für die Taten vor Gericht verantworten. Wir berichten gleich vom Prozessauftakt. Wir schauen auf die Einigung der Nacht. Die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich nach zähen Verhandlungen doch auf einen Kompromiss verständigen. Was er beinhaltet und welche Reaktionen es gibt, auch darüber berichten wir. Die Entführung einer deutschen Staatsbürgerin im Irak wird uns beschäftigen, sowie ein Bericht des britischen Geheimdienstausschusses zur russischen Einflussnahme in Großbritannien. Der Hintergrund im Anschluss trägt den Titel »Stockender Reformprozess – Die Ukraine ein Jahr nach der Parlamentswahl«. Ich bin Ann-Kathrin Büßer. Einen schönen guten Abend. Yom Kippur ist das höchste religiöse Fest im Judentum. An diesem Tag im vergangenen Jahr versuchte Stefan B. in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, ausgestattet mit Schusswaffen im Willen zu töten. Doch er scheiterte an der Tür. Eine Frau, die er auf der Straße ansprach, erschoss er anschließend einen Gast in einem Dönerladen, live zu sehen im Netz. Als er versuchte zu fliehen, wurde er festgenommen. Ab heute muss sich Stefan B. vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Der Prozessbeginn wurde von unserem Korrespondenten Niklas Ottersbach beobachtet. Mord in zwei Fällen, versuchter Mord in 68 Fällen, gefährliche räuberische Erpressung und Volksverhetzung, das sind die Tatbestände formuliert in der Anklage. Herr Ottersbach, wie hat sich der Angeklagte dazu verhalten?
Also er hat sich eingelassen, das heißt er hat geredet, er hat fast 4 Stunden geredet, also das ging wirklich sehr lang. Der Prozess hat ja erstmal mit Verspätung begonnen. Das Ganze fand erst um 12 Uhr statt um 10 Uhr. Das lag daran, dass die Schlange angeblich zu lang gewesen sei vor Gericht. Naja, und Stefan B. hat sich eingelassen, er hat geredet, hoch und brüchig. Ich habe ihn teilweise kaum verstanden. Und ja, was sich da gezeigt hat, war wirklich ein Abgrund an Rassismus, Antisemitismus und wirklich völliger Empathielosigkeit. Ich hatte das Gefühl, der kommentiert den Anschlag vor Gericht wie jemand, der bei einem Ego-Shooter-Spiel nicht das nächste Level erreicht.
Hat er sein Motiv genauer erläutert?
Also wie er dorthin gekommen ist, das hat er nicht gesagt. Da hat er immer wieder gesagt, also auch Fragen zu seinem Privatleben, das ist privat, da will ich nichts zu sagen. Aber dass er rassistisch ist und antisemitisch ist, das hat er immer wieder gesagt. Also wirklich, er hat ja auch zum Beispiel das zweite Mordopfer, Kevin S., da hat er gesagt, Zitat, der sah so muselig aus. Also und im Endeffekt war ihm das komplett egal, dass er den da erschossen hat. Er hat sich eigentlich viel mehr aufgehalten, zumindest verbal aufgehalten, bei seinen Waffen. Da hat er wirklich ausführlich erzählt, hat teilweise die Richterin korrigiert. Was seine Motive angeht, also er hat ursprünglich, so habe ich das verstanden, sein Ursprungshass ging los 2015, muslimische Einwanderer, muslimische Flüchtlinge kommen nach Deutschland und er fühlt sich verdrängt, so hat er das gesagt. Was ich gut fand, war, dass die Richterin immer wieder dazwischen gegangen ist und ihm auch Kontra gegeben hat. Dass sie zum Beispiel gesagt hat, als Stefan B. Meinte, ja im Gefängnis, das sei ja auch alles voller Muslime. Und da hat die Vorsitzende Richterin gesagt, ich habe schon viele Menschen verurteilt, die wenigsten davon waren Muslime.
Unter welchen Umständen findet dieser Prozess statt?
Naja, also das sind Umstände, die es in Sachsen-Anhalt so noch nicht gab. Es sind insgesamt 170 Leute vor Gericht, also im Gerichtssaal drin. Das sind, ungefähr 40 Journalisten, dann nochmal 40 Nebenkläger, nochmal 30 Zuschauer plus die Anwälte. Also das ist schon wirklich, das sind Dimensionen, die gab es so noch nicht. Und die Nebenkläger sind hier heute Morgen auch ein bisschen später reingekommen. Ich habe die wollten mit uns Medienvertretern noch nicht sprechen. Viele von denen, gerade aus der jüdischen Gemeinde, haben schwarz getragen. Die sind natürlich auch gespannt, dass dieser Prozess hier ordentlich über die Bühne geht. Ich habe mit Ismet Tekin nach dem Prozess kurz gesprochen und auch mit seinem Anwalt. Und beide waren eigentlich der Meinung, dass der Auftakt inhaltlich ganz gut gewesen sei und vor allen Dingen, dass die Richterin dem Angeklagten auch wirklich dazwischen gefahren ist und ihm die Bühne nicht überlassen hat.
Wie ist jetzt der weitere Verlauf und was droht dem Angeklagten für eine Strafe?
Der weitere Verlauf ist so, dass morgen weiterverhandelt wird. Da wird dann erstmal das Tatvideo gezeigt. Das sollte eigentlich heute passieren, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Also morgen dann das Video der live gestreamten Tat, also das Tätervideo, was der Angeklagte da ins Netz gestreamt hat. Und dann werden Zeugen vernommen, insgesamt 147, das ist eine ganze Menge. Und der leitende Ermittler wird zu Wort kommen, aber auch die Eltern, das wird wahrscheinlich nächste Woche stattfinden. Mhm. Und es ist ja wirklich ein umfangreicher Prozess. Mein größtes Interesse ist eigentlich, und da haben wir heute noch nicht so viel gehört, wie ist dieser Stefan B. dorthin gekommen?
Niklas Ottersbach, unser Korrespondent live vom ersten Prozesstag gegen den Attentäter von Halle, vielen Dank. Einst als veganer Koch bekannt geworden, hat sich Attila Hildmann inzwischen zu einer Galionsfigur der Anti-Infektionsschutz-Demonstrationen in Berlin aufgeschwungen. Sein Telegram-Channel hat inzwischen über 66.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Dort teilt er teils wilde Verschwörungsmythen und lenkt Aufmerksamkeit auf seine politischen Gegner. Nun häufen sich Anzeigen gegen ihn. Es geht um den Verdacht auf Volksverhetzung, Bedrohung und Verharmlosung des Holocausts. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Attila Hildmann ließ den Motor seines schweren Sportwagens aufheulen. Am vergangenen Samstag fuhr er am Berliner Dom vor. Etwa 150 Anhänger feierten Hildmann, der sich als Koch veganer Gerichte und Restaurantbetreiber einen Namen gemacht hat. Seit Beginn der Corona-Krise aber hält er politische Kundgebungen ab, meistens im Lustgarten am Dom, und verbreitet Verschwörungsmythen zum angeblichen Hintergrund der Pandemie. Mittlerweile auch mit unverhohlen antisemitischen Parolen. Am Samstag rief er indirekt zum Mord an dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Grünen, Volker Beck, auf. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus stellte den Videomitschnitt ins Netz.
Herr Volker Beck! Das ist ein Politiker der Kinderfickerpartei Die Grünen. Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihm die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz.
Volker Beck hatte schon vor der Kundgebung Strafanzeige gegen Hildmann gestellt, weil dieser seinen verkappten Mordaufruf zuvor schon über den Kurznachrichtendienst Telegram verbreitet hatte. Auf diesem Weg erreicht Hildmann 66.000 Abonnenten. Beck sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Ich habe Strafanzeige gestellt, und zwar schon vor über einer Woche, weil er Mordfantasien über meine Ermordung auf eine besonders qualvolle Art und Weise erst zunächst öffentlich gepostet hat und am letzten Samstag auf seiner Demonstration vor 150 Leuten auch wiederholt hat.
Mit dem Vorwurf der sogenannten Kinderfickerpartei bezieht sich Hildmann auf Äußerungen grüner Politiker aus den frühen 1980er Jahren, die Sex mit Minderjährigen legalisieren wollten.
Das sind 30 Jahre alte Diskussionen, die waren tatsächlich ein Fehler der Grünen, da bekenne ich mich auch zu meinen Fehlern, aber das rechtfertigt nicht jemanden, dessen Meinung einem nicht passt und der womöglich auch Fehler gemacht hat, das Lebensrecht abzusprechen.
Unter anderem aufgrund von Becks Anzeige ermittelt jetzt der Staatsschutz der Berliner Polizei gegen Hildmann wegen des Verdachts auf Volksverhetzung sowie wegen Verharmlosung des Holocausts. Da Hildmann in Brandenburg wohnt, hat auch die Staatsanwaltschaft in Cottbus Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen den rechtsradikalen Aktivisten aufgenommen. Die Cottbuser Staatsanwaltschaft ist für Internetkriminalität zuständig. Bei ihr gingen nach Angaben eines Brandenburger Polizeisprechers über soziale Medien mehr als 1300 Hinweise wegen möglicher Strafrechtsverstöße gegen Hildmann ein. Auf seinem Telegram-Kanal attackiert Hildmann die Bundeskanzlerin und andere Politiker der Regierungsfraktionen. Er bezichtigt Angela Merkel des Hochverrats, weil sie Allianzen mit dem Feind China eingehe. Am vergangenen Samstag gab Hildmann bei seiner Kundgebung in Berlin die Parole aus:
Hitler war ein Segen,
im Vergleich zu Kommunistin Merkel, denn sie plant mit Gates einen globalen Völkermord von 7 Milliarden Menschen.
Zudem wettert Attila Hildmann gegen Israel und Juden. Der Judenstamm der Zionisten habe den Holocaust mitfinanziert und nach dem Zweiten Weltkrieg weiter daran gearbeitet, die deutsche Rasse zu vernichten, behauptet er. Im Bündnis mit der Bundeskanzlerin und anderen planten die Zionisten nun einen globalen Völkermord. Auch wegen dieser Äußerungen Hildmanns ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.
Sebastian Engelbrecht berichtete über Ermittlungen gegen Attila Hildmann. Wir bleiben im Themenkomplex und schauen nach Hessen. Hier waren an Polizeicomputern persönliche Adressen von Personen abgerufen worden, die danach Drohschreiben bekamen, unterschrieben mit dem Kürzel NSU 2.0. Zuerst war eine Anwältin eines NSU-Opfers bedroht worden, 2 Jahre ist das jetzt her, jüngst eine Kabarettistin und diverse PolitikerInnen. Heute hat sich der Innenminister Hessens, Peter Beuth, im Innenausschuss des Landtages Fragen zur sogenannten Drohmail-Affäre gestellt. Ludger Fittgau hat die Sitzung für uns beobachtet. Herr Fittgau, was ist in dieser Sitzung über das Ausmaß der Bedrohung bekannt geworden?
Ja, es ist bekannt geworden, dass das Ausmaß wesentlich größer ist, als wir es bisher wussten. Innenminister Peter Beuth hat Stand gestern 69 Drohschreiben an 27 Personen und Institutionen hier in Deutschland erwähnt. In insgesamt 8 Bundesländern, Hessen, Berlin stehen an der Spitze, dann kommt Nordrhein-Westfalen mit auch mehreren Drohbriefen und Drohfällen und dann weitere Bundesländer, das sind teilweise dann einzelne Bedrohungen. Also dieses Ausmaß war bisher überhaupt nicht bekannt und war ganz neu.
Stehen denn diese Bedrohungen immer in einem Zusammenhang mit Abfragen an hessischen Polizeicomputern?
Nicht immer. In 3 Fällen ist es klar. Das sind die 3 Fälle, die schon bekannt waren. Das haben Sie gerade erwähnt. Politikerin, Kabarettistin und Rechtsanwältin, das waren die 3 Fälle. Und das ist aber bestätigt worden, dass da Wiesbaden 2 Polizeireviere und 1 Polizeirevier in Frankfurt am Main dahinter stehen. Es gibt auch Verdächtigungen. Im Frankfurter Fall gibt es eine Person zumindest aus der Polizei, die weiter wohl in Verdacht steht, dass sie zumindest diese illegalen Abfragen gemacht hat, die dann für die Drohbriefe verwandt wurden. Im Wiesbadener Fall wurde bekannt, dass bisher keine Beschuldigten dort geführt werden, sondern das sind dann Leute, die als Zeugen befragt werden. Das wurde auch kritisiert von der Opposition. Warum werden die nicht als Beschuldigte geführt? Da waren insgesamt 12 Polizisten da, als diese Drohmails, als diese Daten abgefragt wurden. Also das war auch ein Thema. Aber diese 3 Polizeistationen, die sind bestätigt.
Nancy Faeser, die Vorsitzende der SPD im Wiesbadener Landtag, die hat dem Innenminister heute Morgen im Deutschlandfunk den Rücktritt nahegelegt. Wie reagiert Beuth darauf?
Beuth kann sich sicher sein, dass die Regierungsparteien CDU und Grüne hinter ihm stehen. Der Ministerpräsident Bouffier hatte gestern schon gesagt, ich stehe zu Beuth und ich unterstütze ihn weiter, auch wenn er bestimmte Ermittlungsprozesse kritisiert hat und da nicht mit allem zufrieden ist und auch gesagt, es wird nicht genug getan. Aber zur Person Beuth steht er positiv. Und das haben die Grünen heute auch bestätigt. Und auch die AfD im Landtag steht eigentlich hinter Beuth, will auch keinen Rücktritt. Das heißt, er kann sich einer parlamentarischen Mehrheit sicher sein. Und das stärkt ihm auch den Rücken. Und er wird erst einmal im Amt bleiben, wie es aussieht.
Und trotzdem ja viel Kritik am Vorgehen auch der Ermittelnden. Wie reagiert Beuth darauf?
Da hat er interessanterweise heute mehrere Leute mitgebracht, die sozusagen aus der Ermittlung erzählt haben. Beispielsweise ein Staatsanwalt aus Frankfurt, der dann sagte, wir haben auch so Probleme mit dem Ermitteln wegen Corona. Wir haben zwar die Informationen schon im Februar, Anfang März bekommen, aber dann kam Corona und wir konnten Leute nicht befragen, Polizeibeamte nicht befragen. Das führte zu großem Kopfschütteln bei allen Parlamentariern, auch sogar aus der Regierungsecke. Und Beuth versuchte aber dann, seine Ermittler und die Staatsanwaltschaft zu verteidigen.
Dass am Ende natürlich auch für polizeiliche Ermittlungen oder für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen die Bedingungen unter Corona-Aspekten erschwert waren. Das drängt sich, glaube ich, jedem auf. Aber ich habe heute den Eindruck gewonnen, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei sehr, sehr, sehr viele Maßnahmen auch durchgeführt haben, um am Ende den Täter zu ermitteln. Das ist noch nicht gelungen. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir alles Erdenkliche tun, um den Täter, um denjenigen, der die Menschen bedroht, zu finden. Und daran arbeitet sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft.
Also Beuth, der ja in der Vergangenheit, in den letzten Tagen auch mal Behörden gegeneinander in Stellung gebracht hat, LKA und Landespolizeipräsidium, versucht jetzt sozusagen, dass die Kräfte zu bündeln. Den Eindruck hat er zumindest heute gemacht.
Der hessische Innenminister Peter Beuth wurde heute befragt im Innenausschuss des Wiesbadener Landtags zur Drohmail-Affäre. Das waren Informationen und Einschätzungen unseres Korrespondenten Ludger Fittgau. Vielen Dank dafür. Es war ein langes, ein zähes Ringen, aber am Ende steht ein Kompromiss. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union konnten sich nach tagelangen Verhandlungen doch auf ein Haushalts- und Rettungspaket verständigen. Der Finanzrahmen steht, die Corona-Hilfen ebenfalls. Kompromisse schließen heißt aber auch, jeder hat was zum Freuen und jeder was zum Meckern. Paul Vorreiter berichtet.
Für Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ein Kraftakt gelungen, mit dem sich die Europäische Union international blicken lassen kann.
Es gibt ja das gängige Vorurteil gegenüber Europa, too little, too late. Und hier beweisen wir das Gegenteil.
Das Gegenteil, das bewiesen wurde, nach fast 5-tägigen Verhandlungen ist ein Kompromiss möglich, sowohl beim Corona-Hilfsfonds als auch beim damit verwobenen nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027. 1,8 Billionen Euro ist das Paket groß, davon 1,074 Billionen Euro der Haushaltsrahmen bis 2027. Zweites Element, der 750 Milliarden Euro Corona-Hilfstopf, auch Next Generation EU genannt. Bei dem drehte sich der Streit während des Gipfels vor allem um das Verhältnis von Zuschüssen zu Krediten.
Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben.
Verschiedene Richtungen wurden spürbar. Vor allem die, die die Gruppe der sogenannten sparsamen Länder vorgegeben hat. Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und auch Finnland. Sie wollten Zuschüsse nach unten drücken. Nach höheren Rabatten zu ihren Beiträgen zum EU-Haushalt gaben sie den Widerstand bei 390 Milliarden Euro auf. Deutschland und Frankreich hatten ursprünglich 500 Milliarden Euro an Zuschüssen anvisiert, so auch die EU-Kommission.
Quand l'Allemagne et la France se mettent ensemble, elles ne peuvent pas tout, mais si elles ne se mettent pas ensemble, rien n'est possible.
Wenn sich Frankreich und Deutschland zusammentun, können sie zwar nicht alles schaffen, aber gegen sie ist nichts möglich, verteidigte Frankreichs Staatschef Macron das Ergebnis. Das Geld zum Corona-Hilfsfonds soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten leihen. Bis 2058 soll es abgestottert werden. Davor soll es aber dafür sorgen, dass die EU aus dem Corona-bedingten wirtschaftlichen Tal wieder rauskommt. Die Kommission und die Länder sollen überwachen können, ob das Geld auch wirklich in Reformen, Digital und Ökologisierung fließt. Auch wird zumindest der Weg geöffnet, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit durch Geldkürzungen zu sanktionieren. Das auszubuchstabieren ist aber zunächst Sache der EU-Kommission. Was in Ungarn und in Polen so gelesen wird, dass ihnen keine Sanktionen drohen werden. Der Kompromiss sieht bei mehreren EU-Programmen Kürzungen im Vergleich zu den Plänen der Kommission vor, zum Beispiel beim Forschungsprogramm Horizon Europe.
Dass man die Gemeinschaftsinstrumente, die großen gemeinsamen Zukunftsprojekte zusammengekürzt hat. Und zwar aus dem neuen Fonds wird jetzt eben nicht die Anpassung an den Klimawandel, Forschung und Entwicklung, eine gemeinsame Außenpolitik, Erasmus und so weiter finanziert, sondern stattdessen wird ein neuer Fonds gebildet, den die Mitgliedstaaten jeweils so nutzen können, wie ihnen das passt, im Rahmen bestimmter Vorgaben. Und das ist schade,
kritisierte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold im Deutschlandfunk. Auf der Einnahmenseite der EU stellten die Staats- und Regierungschefs die Einführung einer Plastiksteuer im kommenden Jahr in Aussicht. 2 Jahre später könnten eine Digitalsteuer und eine CO2-Grenzsteuer für Importe aus Ländern mit weniger Klimaschutzauflagen folgen. Beides Vorhaben, die international als schwierig umzusetzen gelten. Nach der Einigung gibt es ein gemischtes Echo. Die Verhandlungsgruppe des EU-Parlaments hält den Haushaltsrahmen für zu niedrig angesetzt, um damit die langfristigen EU-Ziele umzusetzen. Eine Abstimmung darüber wird vermutlich im September stattfinden. Erst wenn die Abgeordneten mehrheitlich Ja sagen, können die Gelder aus Fonds und später Finanzrahmen fließen.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel über die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs. Reaktionen aus Deutschland hat nun Theo Gers für uns zusammengetragen.
Das Gipfelergebnis von Brüssel zeigt, Deutschland ist in der Europapolitik längst ein gespaltenes Land. CSU-Chef Markus Söder reagierte früh und war erleichtert. Zum Glück konnte sich Europa einigen. Das neue Finanzpaket ist die entschlossene Antwort auf Corona, schrieb der bayerische Ministerpräsident bei Twitter. Da hatte ein anderer CSU-Politiker seiner Enttäuschung schon freien Lauf gelassen. Etwas wirklich Europäisches sei nicht herausgekommen, kritisierte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber im Deutschlandfunk.
Es ist ein Deal wie ein Staats- und Regierungschefstreffen, die alle nach Hause fahren müssen und sagen müssen, ich habe einen riesen Erfolg für mein Land erzielt. Ja, da kriegt der eine noch was, der andere noch was. Frau Merkel hat ja auch noch was rausgeholt für die neuen Bundesländer. Der Herr Kurz ist der König der Rabatte. Jeder hat irgendwas gefunden. Aber das ist ja noch nicht ein europäisches Projekt dann, sondern es ist nur ein Sammelsurium von nationalen Egoismen.
Von einem unwürdigen Geschacher sprach auch Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen. Die Einigung sei enttäuschend, gehe zulasten der Demokratie und widme sich nicht der nächsten Generation. Das kritisiert auch Fabio De Masi von der Linkspartei.
Das Entscheidende ist, dass wir investieren müssen, um aus der Krise herauszukommen. Und ich glaube, wenn sich zum Beispiel die Niederlande da sehr aufgespielt haben als Kassenwart, aber gleichzeitig eine Steueroase in Europa sind, die andere Länder über den Tisch zieht, dann stimmt etwas nicht, auch in dem Zusammenhalt der Europäischen Union.
Ganz anders die Bewertung von FDP-Chef Christian Lindner. Der Corona-Hilfsfonds über 750 Milliarden Euro setze die richtigen Anreize. Beim EU-Finanzrahmen von über 1 Billion Euro für die nächsten 7 Jahre gäbe es dagegen zu viel Besitzstandswahrung und zu wenig für Bildung, Forschung, Digitales oder den Schutz der Außengrenzen. Dennoch lobte Lindner, anders als Grüne und Linke, ausdrücklich den niederländischen Premier Mark Rutte als Wortführer der Sparsamen in der EU.
Herr Rutte vertritt stärker den deutschen Ansatz, Auszahlungen und Mittelzusagen an Regeln und Bedingungen zu knüpfen, als das die Bundesrepublik Deutschland heute selbst tut.
Dass Deutschlands Platz eher an der Seite der Sparsamen gewesen wäre, betont auch die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Während die FDP aber zumindest einen Teil der Milliarden als gut angelegtes Geld betrachtet, ist für die AfD jeder Cent für Europa einer zu viel. Noch nie habe eine Regierungschefin so lange und hartnäckig darum gekämpft, die Steuergelder ihrer Bürger im ganz großen Stil an andere verschenken zu dürfen, urteilt Alice Weidel über Angela Merkels Verhandlungsergebnis.
Theo Gers über deutsche Reaktionen auf die EU-Einigung zum Finanzpaket. Sie hören die Information am Abend, 18.31 Uhr ist es jetzt. Im Irak ist eine deutsche Staatsbürgerin entführt worden. Die Kulturvermittlerin wurde in Bagdad von Unbekannten in ihre Gewalt gebracht. Jutta Kaiser berichtet.
Außenminister Maas wollte nicht viel zu dem Fall sagen, um die Entführte nicht in Gefahr zu bringen. Aber das Auswärtige Amt kümmere sich darum, eine Lösung zu finden, um die Frau unbeschadet in Sicherheit zu bringen. Das irakische Innenministerium hatte die Entführung schon am Morgen bestätigt und versichert, es werde nach der Deutschen gesucht. Eine Spezialeinheit aus Geheimdienst und Kriminalexperten arbeite daran, sie aus der Gewalt der Unbekannten zu befreien. Aktivisten sagen, die Frau sei gestern Abend im Zentrum Bagdads von bewaffneten Männern verschleppt worden. Die Entführte lebt schon seit Jahren im Irak und baut derzeit ein Kulturinstitut in Bagdad mit auf, das irakische Künstler fördern will. Außerdem berät sie das Goethe-Institut vor Ort. Sie war nach Angaben von Freunden politisch engagiert, hat sich gegen Terrorismus und für Frauenrechte eingesetzt und an Demonstrationen teilgenommen.
Erdgasbohrungen der Türkei im Mittelmeer sorgen seit langem für Ärger. Griechenland sieht sich dadurch in seiner Souveränität angegriffen. Das Verhältnis ist ohnehin angespannt, auch wegen der Flüchtlingskrise. Entsprechend scharf reagierte Athen diese Woche auf weitere Pläne der Türkei, Gasvorkommen erkunden zu wollen. Nun hat sich der deutsche Außenminister Heiko Maas an die Seite der Griechen gestellt, berichtet Thomas Baumann.
Deutschland gibt Griechenland Rückendeckung. Der griechische Außenminister Nikos Dendias zeigte sich sehr zufrieden, wie deutlich sein deutscher Amtskollege das türkische Vorgehen im östlichen Mittelmeer verurteilt. Heiko Maas heute in Athen.
Bezüglich der Bohrungen durch die Türkei im östlichen Mittelmeer haben wir eine ganz klare Haltung. Das Völkerrecht muss eingehalten werden. Und deswegen sind Fortschritte in der EU-Türkei-Beziehung nur dann möglich, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt.
Die Türkei aber bleibt dabei. Sie will vor der Küste Zyperns und vor den Küsten griechischer Inseln nach Gas bohren. Die Türkei meint, das Gebiet gehöre zu ihrem eigenen Festlandsockel und deshalb stünden ihr die Bodenschätze dort zu. Eine Haltung, die allerdings im Widerspruch zum internationalen Seerecht steht. Zwischen der Türkei und Griechenland gibt es viele Streitfragen. Die drängendsten sind: Wo genau liegt die Grenze auf dem Meer zwischen den beiden Ländern und wie soll mit Flüchtlingen umgegangen werden, die von der Türkei aus nach Griechenland wollen? Der griechische Außenminister Nikos Dendias betonte, Griechenland sei zum Dialog bereit. Voraussetzung sei allerdings, dass die Türkei das internationale Recht einhalte und die Regeln der guten Nachbarschaft respektiere. Heiko Maas gab zu verstehen, die griechische Haltung sei auch die Haltung der EU. Das heißt, die Türkei kann über alle Fragen mit der EU verhandeln. Sie kann aber nicht darüber verhandeln, ob sie in zyprischen oder griechischen Gewässern nach Gas oder Öl bohrt. Das verstoße gegen das Völkerrecht. Die Türkei müsse diese Bohrungen beenden.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt einen Dialog geben kann, einen zukunftsgerichteten Dialog zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Und darüber besteht in der Europäischen Union auch große Einigkeit.
Griechenland fordert härtere Sanktionen gegen die Türkei. Dazu äußerte sich Maas nicht. Maas betonte hingegen, wie wichtig es sei, mit der Türkei als strategisch wichtigem Land einen Dialog zu führen. Für diesen Dialog und überhaupt für alle anderen Aufgaben sehen die beiden Außenminister Maas und Lenzias die EU mit dem heutigen Tage gestärkt. Denn die Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds zeige, dass die EU zu historischen Kompromissen fähig sei.
Das haben ja viele der Europäischen Union gar nicht mehr zugetraut. Und deshalb ist es etwas, was uns auch Mut macht, andere Herausforderungen, mit denen wir es in Europa zu tun haben, anzugehen.
Zu diesen Herausforderungen zählte Maas nicht nur das schwierige Verhältnis zur Türkei, sondern etwa auch das Ziel, in der Migrationspolitik einheitliche europaweite Regelungen zu finden. Das werde man vermutlich nicht während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bis zum Ende dieses Jahres abschließend neu regeln können, so Maas, aber man wolle wenigstens deutliche Schritte vorankommen.
Russland versucht im großen Stil Einfluss in der britischen Politik zu nehmen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des dortigen Geheimdienstausschusses. Vorgestellt werden sollte er eigentlich schon vor Monaten, doch Premier Johnson hatte eine Freigabe vor der Parlamentswahl im Dezember abgelehnt. Burkhard Birke berichtet.
Russia poses an all-encompassing security threat. It carries out malicious cyber activity in order to assert itself aggressively, for example by attempting to interfere in other countries' elections.
Russland sei ein umfassendes Sicherheitsrisiko, versuche über aggressive Cyberattacken Einfluss auf Wahlen zu nehmen und positioniere sich an kritischen Infrastrukturenpunkten anderer Länder, auch und gerade im Vereinigten Königreich. Als einer der Berichterstatter des Geheimdienstausschusses nahm Stuart Hosey von der SNP, der schottischen Nationalpartei, kein Blatt vor den Mund. Russland hat unter anderem versucht, den Ausgang des schottischen Unabhängigkeitsreferendums 2014 zu beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommt der noch von Premierministerin Theresa May in Auftrag gegebene Bericht. Für russische Einmischung in das Brexit-Votum 2016 gibt es keine konkreten Beweise, aber
the outrage isn't that there was interference. The outrage is that no one has wanted to know if there was interference.
Der Skandal sei nicht, dass es Einmischung gegeben hat, sondern dass niemand wissen wollte, ob es Einmischung gab, kritisierte der Labour-Abgeordnete Kevin Jones vom Geheimdienstausschuss die Regierung. Immerhin gab Außenminister Dominic Raab in einer schriftlichen Erklärung letzte Woche zu, russische Gruppierungen hätten versucht, die letzte Unterhauswahl im Dezember zu beeinflussen. Das zu untersuchen war freilich nicht Aufgabe des Ausschusses. Im Gegenteil, der hätte seinen 50-Seiten-Bericht eigentlich schon vor der letzten Wahl vorlegen sollen. Da hätte es dem Brexit-Premierminister Johnson wohl eher schaden können, wenn herausgekommen wäre, dass Russland die Brexit-Abstimmung womöglich beeinflusst hat. Im Nachhinein habe die Regierung kein Interesse an einer Überprüfung, da es keine konkreten Hinweise gäbe, hieß es offiziell. In der Tat, die hätten die Geheimdienste liefern müssen. Der Inlandsgeheimdienst MI5 gab dem Ausschuss aber gerade einmal 6 Zeilen Text als Antwort. Die Regierung zeigt sich jedoch auch im Licht der jüngsten Cyberattacken zur Abschöpfung von Forschungsdaten über Corona besorgt über diese Art der russischen Aktivitäten, die aus Sicht des Ausschusses neue Normalität geworden sind. Kevin Jones.
What we do know about Russian influence in the UK is that it's the new normal.
Die letzten Regierungen haben alle russische Oligarchen und ihr Geld mit offenen Armen aufgenommen. Es gibt viele Putin-nahestehende Russen, die im britischen Wirtschafts- und Sozialleben sehr gut integriert sind. Man spricht von London-Grad, aber niemand hat Fragen nach der Herkunft von diesen beträchtlichen Vermögen gestellt. London als Laundromat, als Geldwaschanlage für russisches Geld dubioser Herkunft. Angeblich haben selbst Mitglieder des House of Lords großzügige Geldbeträge von Russen bekommen. Stuart Hosey fordert deshalb,
investigate thoroughly whether there has been interference historically.
Es muss gründlich untersucht werden, welchen Einfluss es in der Vergangenheit gegeben hat. Es muss Transparenz im House of Lords geschaffen werden und das Gesetz muss geändert werden. Es ist nicht verboten, sich in Großbritannien als Spion aufzuhalten, zu spionieren. Nur die Weitergabe von Informationen ist illegal.
Burkhard Birke berichtete zum Ende dieser Informationen am Abend. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.